Und nun hört das Evangelium für diesen Sonntag, das zugleich unser Predigttext ist. Es steht bei Lukas im 6. Kapitel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Das ist Gottes Wort.
Liebe Gemeinde, wenn man die wunderschöne kleine Inselkirche in Kloster auf Hiddensee verlässt, fällt der Blick unter dem Türbalken auf ein Zitat von Eva Zeller. Das kann man hier jetzt nicht so richtig lesen. Deswegen lese ich es Ihnen vor. Was ich noch sagen wollte, wenn ich dir einen Tipp geben darf. Ich meine, ich bitte um alles in der Welt und wieder besseres Wissen. Halte dich nicht schadlos. Zieh den Kürzeren. Lass dir etwas entgehen. Ich gestehe, als ich diese Zeilen zum ersten Mal las, beim Herausgehen aus der Inselkirche, da habe ich gedacht, ist das nicht zu weitgehend? Kann man das denn so sagen? Aber als ich länger darüber nachdachte, merkte ich, dass Eva Zeller aus der gleichen Haltung spricht, wie Jesus in dem Text, den wir als Evangelium und Predigttext eben gehört haben. Seid barmherzig, richtet nicht. Urteilt nicht lieblos über andere, vergebt und gebt freigebig. Der die Barmherzigkeit Gottes zum Maßstab macht und die Feindesliebe praktiziert, muss nicht mehr dafür sorgen, dass er nicht zu kurz kommt. Jesus hat sich nicht schadlos gehalten. Er hat den Kürzeren gezogen. Er hat sich sein Leben sogar nehmen lassen. Er hat es für uns gegeben. Ich bin fasziniert von diesem anderen Geist, der mir in Jesus begegnet. Während sonst immer gilt, wie du mir, so ich dir, reagiert Jesus so nicht. Unsere Gesellschaft kommt mir manchmal so vor, als ob wir alle irgendwo unseren Platz in sicherer Deckung gesucht haben. Und da liegen wir nun in unserem Unterstand, fahren ab und zu unser Periskop raus, schauen, was denn da so vor sich geht. Was passiert da? Dann habe ich ja einen Maßstab für meinen Tun. Geburtstag von Onkel Willi. Was hatte mir Onkel Willi noch zum Geburtstag geschenkt? War so ungefähr 30 Euro wert. Du, wir schenken Onkel Willi zu seinem Geburtstag etwas im Wert von ungefähr 30 Euro. Meine Nachbarn zur Linken grüßen mich nicht. Na, da muss ich mich ja auch nicht mehr näher mit denen beschäftigen. Und so weiter und so fort. Wie du mir, so ich dir. Jesus setzt nun genau anders ein. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist recht verstanden unerhört. Vielleicht ist es auch gut, dass wir das Thema Barmherzigkeit zum zweiten Mal jetzt haben. Es ist, ich glaube, noch mehr als ein Wert, das der in unserer Gemeinschaft gilt. Das ist er auch, aber es ist noch mehr. Jesus sagt uns nämlich im Grunde, dass die Barmherzigkeit zum Wesen Gottes gehört. Das ist noch mehr als ein Wert in unserer Gemeinschaft. Und er macht nun dieses Wesen Gottes zum Maßstab unseres Handelns. Darf man das? Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht auch eine Überforderung? Geht das denn überhaupt? Lassen Sie uns mal einen Moment darüber nachdenken. Dürfen wir die Barmherzigkeit Gottes zum Maßstab unseres Handelns machen? Ja, Gottes Wesen ist Barmherzigkeit. Darüber freuen wir uns. Er begnadigt die Sünder, auch mich. Ja, ich weiß, und in einem stillen Augenblick wird es mir bewusst, mit meinem Leben ist nicht alles so sauber, wie es nach außen hin scheint. Ich bin froh, dass mich Gott am Ende der Tage nicht nach meinen Taten und nach meinem Gedanken beurteilt. Leider bin ich nicht der einwandfreie Kerl, der ich gern sein möchte. Und darum bekennen wir in der Kirche unsere Schuld. Manchmal mit den Worten Martin Luthers. Ich bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen in Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich, Gott, erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewig verdient habe. Und dann appelliere ich an Gottes Barmherzigkeit, dass er mir doch um seines Sohnes Jesu Christi willen vergibt. Ich weiß, auf Gottes Barmherzigkeit kann ich vertrauen. Das deutsche Wort Barmherzigkeit haben übrigens die ersten christlichen Germanenmissionare erfunden. Es bedeutet, ein Herz für Arme zu haben. Gott hat ein Herz für mich Arme. Im Predigtext, so wie wir ihn jetzt eben gehört haben, aus dem Evangelium des Lukas, da finden wir dieses Wort ja in Griechisch. Es meint dort eigentlich mitleidig sein, barmherzig sein und betont eine bis ins körperlich hineingehende Emotionalität. Gott geht es an die Nieren, dass seine geliebten Kinder verloren zu gehen drohen. Deswegen hat er sich in Jesus Christus physisch, körperlich auf den Weg zu uns gemacht, um uns zu sich zurückzulieben. Ja, es hat Jesus seinen eigenen Leib, seinen Körper gekostet, als er nicht für sein Leben gekämpft hat, sondern es für uns gegeben. Wer die Barmherzigkeit Gottes kennenlernen will, der muss sich diese Bewegung Gottes zu uns und zu unseren Gunsten anschauen und er weiß, Gott ist ganz Barmherzigkeit, das ist sein Wesen. Aber in der Barmherzigkeit Gottes liegt Vergebung. Und das ist im Gottesverhältnis wunderbar. Aber kann ich im Miteinander von Menschen immer schon diese Vergebung voraussetzen? Macht das nicht im Grunde jedes ernsthafte Bemühen um verantwortliches Handeln unmöglich, wenn ich immer von vornherein schon die Bereitschaft signalisiere, dem anderen, der anderen doch zu vergeben, wenn es mal nicht so gut geht? Richard Schröder, der Theologe und Philosoph, in der ersten und einzigen frei gewählten Volkskammer der DDR, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat einmal gesagt, die Kirche muss barmherzig, aber der Staat muss gerecht sein. Natürlich muss der Staat für die Einhaltung des Rechtes sorgen und die Übertretung des Gesetzes bestrafen. Sonst geht der Rechtsstaat unter. Wenn jemand Eigentum eines anderen stiehlt, dann muss er bestraft werden. Wer jemand anderen verletzt, missbraucht, wie wir es gerade im Lied gesungen haben, oder sogar tötet, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist gar keine Frage. Gilt also Barmherzigkeit vielleicht nur in der Nahbeziehung und in der Kirche? Aber im Raum der Gesellschaft und des Staates, da gilt Gerechtigkeit. Es gibt da eine kleine Geschichte aus der Reformationszeit, die mir immer wieder nachgeht und die ein bezeichnendes Licht auf genau diese Frage wirft. Der aus Pommern stammende Wittenberger Stadtpfarrer Johannes Bugenhagen war gebeten worden, doch zu helfen, dass die Reformation, die lutherische Reformation, auch hier in Pommern eingeführt wurde. Das war 1534, 1535. Und genau im Jahr 1535 begegnet er in der Stadt Ueckermünde dabei dem pommerschen Herzog Philipp, der dort auch ein Schloss hatte. Bugenhagen kommt gerade dazu, wie 10 Anführer von Bürgerunruhen, die es gerade vorher in Pasewalk gegeben hatte, wo also Bürger es gewagt hatten, gegen den Herzog aufzubegehren, so eine Art kleine Revolution zu probieren, hingerichtet werden sollen. Das sollte ein abschreckendes Beispiel sein. Nun waren diese Bürgerunruhen nicht wirklich gefährlich geworden, dem Herzog schon gar nicht. Und deswegen hielt schon die Umgebung des Herzogs 10 getötete Menschen als Strafe dafür für ziemlich hart. Und die Berater des Herzogs hatten ihm gut zugeredet und daraufhin hatte er zugesagt, 7 sollten begnadigt werden gegen Zahlung einer Geldbuße, aber 3 sollten sterben. Ein Exempel muss ja statuiert werden. Und genau in diesem Augenblick, keiner wagt mehr zu widersprechen, steht auf einmal Bugenhagen auf, geht nach vorne zum Herzog. Es ist total still, weil alle fragen sich, kann man der einmal formulierten Meinung des Herzogs den einfach jetzt so noch widersprechen oder was passiert jetzt? Und Bugenhagen redet den Herzog an, nicht als Herrscher, sondern als einen Menschen, der doch auch ein Sünder ist und jeden Tag aus der Gnade Gottes und der Vergebung lebt. Und daraus folgert er, so du, Herzog, allein auch nur angewiesen bist auf die Barmherzigkeit Gottes, solltest du dann nicht diesen 3 auch Barmherzigkeit erzeigen? Der Herzog ist sprachlos, macht zuerst gar nichts und dann sagt er, dann soll es so sein, dass diese 3 auch begnadigt werden. Ich habe diese Geschichte in Ueckermünde in einem Gottesdienst mal erzählt. Die kannten die da völligerweise gar nicht und fanden das aber für ihren Ort doch eine so bedeutende Angelegenheit, dass sie dann eine Gedenktafel mit dieser Geschichte vor der Kirche angebracht haben. Gnade vor Recht und Barmherzigkeit vor Gerechtigkeit. Nein, grundsätzlich gilt, dass Verbrechen bestraft und Schuld gesühnt werden muss. Aber in der Wahrnehmung des Rechtes bleibt immer ein Spielraum, in dem es angewandt werden kann. Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob jemand getötet wird als Strafe oder ob er eine Geldbuße bezahlen muss. Im Vollzug des Rechts bleibt ein Spielraum der Barmherzigkeit. Und so ist es im ganzen Leben. Christen tun ja zunächst mal nichts anderes als alle Menschen auch. Sie gehen täglich zur Arbeit, sie leben in einer Familie, sie haben Freizeit und versuchen, die irgendwie sinnvoll zu gestalten. Sie fahren in Urlaub, sie treiben Sport. Im ganz alltäglichen Leben zeigt sich aber, ob wir Leute dieses Jesus Christus sind oder nicht. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann hören wir eben auch dieses Wort, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und es gibt viel Raum für praktizierte Barmherzigkeit in der Familie und bei der Arbeit, in der Gesellschaft und in der Politik. Ralf Kunz, der kürzlich hier eine Gastvorlesung gehalten hat zum 15-jährigen Jubiläum des Bestehens des Greifswalder Instituts, hat einen schönen Satz formuliert, sozusagen als Überschrift über diesen Text. Er sagt, Erbarmen ist im Grunde die Lebenskunst des Glaubens. Erbarmen als Lebenskunst des Glaubens. Was gelebte Barmherzigkeit ist, das können wir in Jesu Taten und Jesu Reden hören. Denken Sie zum Beispiel an die Ehebrecherin. die auf frischer Tat ertappt worden ist und nach den Gesetzen ihrer Zeit gesteinigt werden soll. Jesus beschämt ihre Ankläger, indem er sie auffordert: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. In der Feldrede bei Lukas, daraus ist ja unser Predigtext genommen, nennt Jesus nun ganz in diesem Sinn zwei Verbote und zwei Gebote. Der fromme Jude traute sich ja nicht, den Gottesnamen auszusprechen. Und ganz in diesem Sinne hat Jesus auch passivisch formuliert. Wir haben es gehört: Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Was damit aber eigentlich gemeint ist, kommt vielleicht für unsere Ohren besser zum Ausdruck, so wie es die Basisbibel übersetzt, nämlich aktivisch. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott euch auch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Erbarmen wird praktisch. Jesus nennt diese zwei negativen und zwei positiven Verhaltensregeln: kein liebloses Urteilen und schon gar kein Verurteilen anderer, stattdessen vergeben und sogar schenken. Wie schnell fallen bei uns Menschen, die nicht in unsere Vorstellung von Leben passen, unten durch? Wie schnell ist unser Interesse an anderen erloschen, weil wir sie irgendwie unmöglich finden? Jesus weckt unser Interesse an anderen Menschen. Wir sollen sie nicht abhaken und mit denen weitermachen, die wir nett finden. Ja, sogar wenn dir einer einen Schaden zugefügt hat, vergib ihm. Schenke ihm noch etwas obendrauf. Das erinnert schon stark an Eva Zellers Aufforderung: Halte dich nicht schadlos, zieh den Kürzeren, lass dir etwas entgehen. Ja, so könnte man meinen, das ist also so ein Lebensstil, der nicht so verkniffen ist. Nimm es lässig. Dein Leben hängt doch nicht daran, dass du diejenigen, die dich einmal angeblafft haben, nun schneidest. Mach einen neuen, freundlichen Versuch. Verurteile nicht. Du weißt nicht, was mit diesem Menschen, der vielleicht dir seltsam vorkommt, alles schon passiert ist. Vielleicht hat er Leid durchgemacht. Verurteile nicht. Nimm's leichter und du förderst den Frieden. Und ich glaube auch, dass dieser etwas lässige Lebensstil durchaus der Spiritualität Jesu entspricht. Aber, deswegen habe ich die Übersetzung aus der Basisbibel gelesen, Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt: Wenn du auch die wunderlichen Typen nicht verurteilst und die Sünder nicht verdammst, dann wirst du eines Tages vor Gott im Endgericht auch nicht verurteilt und verdammt werden. Wir merken, wir sind hier bei der fünften Bitte des Vaterunsers. Es gibt Leute, die haben gesagt, das ist die gefährliche Bitte. Warum die gefährliche Bitte? Es ist die einzige Bitte im Gebet des Herrn, die mit einer Bedingung verbunden ist. Bedingung für Sündenvergebung ist, dass auch wir denen, die an uns schuldig geworden sind, vergeben. Auch wenn wir uns von Jesus einladen lassen, seinem Lebensstil des Erbarmens zu folgen, dann wird Gott großzügig über unsere Schuld hinwegsehen. Ein klein wenig lässt mich das erschrecken. Bleibt meine Schuld an mir hängen, wenn ich jemanden nicht vergeben kann? So ist es wohl. Also ist es gefährlich, über andere zu urteilen. Jesus sagt: Derselbe Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Und er unterstreicht das mit zwei Bildworten. Wer für sich andere Maßstäbe anlegt als für andere, der ist ein blinder Blindenführer, sagt Jesus. Wie schnell werden wir zu blinden Blindenführern, weil wir unterschiedliche Maßstäbe für uns und andere gelten lassen? Ein blinder Blindenführer kann anderen den Weg nicht weisen. Ja, er ist wie jemand, der sich selbst überschätzt. Er sieht kleinste Sehstörungen im Auge seines Bruders, seiner Schwester, aber nicht den Balken im eigenen Auge. Sündenerkenntnis beginnt aber immer mit der Erkenntnis meiner Sünde, nicht mit der Sünde anderer. Realistisch ist derjenige, wer alle Illusionen über sich selbst verloren hat und deswegen alles nur noch von Gott erwartet. Das ist der Lebensstil, den Jesus gelebt hat. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn wir so nah an das herankommen, was Jesus gelehrt hat, wie es in diesem Text für den heutigen Sonntag der Fall ist. Die Verkündigung Jesu ist so etwas wie die Mitteilung aus einer anderen Welt. Ich höre das, was er sagt und denke, Donnerwetter. Da ist einer mal nicht so sich in sich selbst verliebt, wie wir es von anderen herausgehobenen Menschen kennen. Da ist einer offen für Gott. Das gibt ihm eine unglaubliche Freiheit seinen Zeitgenossen gegenüber. Wer über Jesus hinaus will, der ist schon längst hinter ihn zurückgefallen. Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Jesus ist in seiner Lehre nicht mehr überbietbar. Und er ist immer noch überraschend und hält Neues für uns bereit. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Gut, dass er sich auf den Weg zu uns gemacht hat. Und gut, dass er bei uns angekommen ist und uns ergriffen hat. Amen.